Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Willkommen bei Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch. Heute geht es um ein Thema, das Hoffnung macht und gleichzeitig viele Fragen aufwirft – die Immuntherapie in der modernen Krebsmedizin. Unser Gast ist Privatdozent Dr. Med. Nils Thürnessen. Onkologe, Forscher und jemand, der Medizin nicht nur denkt, sondern lebt. Wir sprechen darüber, was Immuntherapie heute leisten kann, wo ihre Grenzen liegen und warum der Mensch dabei immer im Mittelpunkt stehen sollte. Lasst uns gemeinsam eintauchen in ein Gespräch zwischen Wissenschaft, Erfahrung und echter Vision. Hallo Nils, es freut mich wirklich sehr, dass du dich bereit erklärt hast für die erste Folge zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Hier zu sein. Erzähl uns erstmal kurz, wer du bist und ja, natürlich die spannendste Frage wahrscheinlich für alle erstmal, wie bist du zur Onkologie gekommen?
Ja, servus Florian, danke, dass ich hier sein darf. Toll, mit dabei zu sein und auch gerade bei diesen spannenden Themen, um auch so ein bisschen vielleicht den Gegner oder das Schreckensgespenst Onkologie etwas mehr zu lüften und mehr Licht reinzubringen, was hier wirklich möglich ist. Und hier auch realistische Hoffnung einigen Hörern und Zuhörerinnen zu bringen. Das ist eine häufige Frage, die ich bekomme. Man geht ja dann in Sozietäten rein, trifft Leute und dann, was machst denn du so? Und dann sage ich, ja, Arzt, ja, was machst du denn genau? Und dann sage ich, Hämato-Onkologe und dann, was ist denn das nochmal genau? Da muss ich halt das Wort Krebs sagen und dann sehe ich sofort erstmal Schock im Gesicht und ich lächle dann in Ruhe und sage, jeder macht das, wozu er berufen oder sollte das machen, wozu er berufen ist. Wie komme ich an die Onkologie? Wie auch jeder findet da seinen Weg in den Beruf. Ich selber habe sehr viel in der Jugend mit Symptomen, mit Problemen gehabt, mit Erkrankungen und war da auch teilweise in Krankenhäusern und habe da sehr hart auch miterleben dürfen. Die ärztliche Seite, wie sie mit einem als Patienten dann umgeht. Und war teilweise sehr ohne Hoffnung und habe sehr viele Menschen und Ärzte und Therapeutinnen getroffen. Und nur die wenigsten konnten mir dann auch wirklich, wirklich helfen. Und habe mich dann mehr und mehr rausentwickelt in die Gesundheit. Ich habe auch viel mit mir selber gearbeitet, viel mit Medikation, auch viel mit Ernährung dann. Die habe ich dann auch entdecken dürfen. Und dann habe ich gesagt, da war ich noch weit weg davon, überhaupt ans Ärztetum zu denken, bei mir auf meinen Karriereweg, meinen Lebensweg. Und habe dann erstmal die Krankenpflege gemacht, weil da hieß es dann, mach da erstmal Krankenpflege, dann hast du eine Top-Ausbildung, das ist auch so in Deutschland. Und dann kannst du immer noch gucken, ob du in der Pflege bleibst, ob du ins Management reingehst. Und dann war das so, in der Krankenpflege war ich dann auch auf einer onkologischen Station, man ist dann so in Rotationen. Und da habe ich dann gemerkt, Mensch, das ist aber echt spannend, auch echt eine große Herausforderung, mit betroffenen Patienten und Patientinnen hier mit der Diagnose Krebs umzugehen. Alleine die Diagnosestellung, dann auch sich in Ruhe hinzusetzen, auch wirklich die richtigen Worte zu finden, nicht nur die richtigen Sätze, sondern auch das richtige Wort zur richtigen Zeit und zum richtigen Menschen, dass dann auch die Fasson stimmt. Und da habe ich sehr gerne immer beigewohnt, habe viel da auch in der Krankenpflege sehen dürfen. Bin auch noch selber, wenn ich Freizeit hatte, in Gespräche gegangen, konnte dann sehr viel lernen auch von Krebspatienten. Im Umgang mit der Erkrankung, Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, das Thema Tod, das Thema Remission zu erreichen, welche Therapien gibt es, wie gehen die Ärzte mit mir um. Und das habe ich sehr schätzend zu wissen damals und habe dann gesagt, das war eine Übernachtentscheidung, ich werde Arzt und ich will da einige Veränderungen reinbringen. Ja, Veränderungen, das, was ich gesehen habe, was nicht so gut läuft, Stichwort Kommunikation, aber dann auch Richtung Forschung, weil ich es total spannend fand, welche Medikamente da auf einmal in der Krankenpflege mehr und mehr auf den Markt gekommen sind für die Krebspatienten. Und das fand ich immer attraktiver als jetzt andere Entitäten, wie zum Beispiel Chirurgie oder Gynäkologie. Aber das muss auch jeder für sich selber rausfinden. Letztendlich war es dann für mich die Königsdisziplin Onkologie und Hämatologie und bin dann nach der Krankenpflege, nach dem Abschluss dann ins Studium und bin dann auch Arzt geworden.
Wow. Also ich kann definitiv den Zuhörern sagen, mit der Begeisterung, mit der Nils das jetzt hier gerade ja vorgetragen hat, wie er zur Onkologie gekommen ist, ist sensationell. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Nils, jetzt hast du...
Und ich halte mich noch zurück. Also ich könnte jetzt da alleine da ein ganzes Seminar hier füllen, was da alles passiert ist in der Pflege, wen ich alles kennenlernen durfte, wen ich alles kennenlernen musste und ich wollte. Und ja, das war ein Kapitel für sich. Dann das ganze Studium ist auch eine spannende Reise gewesen. Ja,
das glaube ich dir auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich in dem gesamten Eins, du hast dich dazu entschlossen, in die Onkologie zu gehen. Aber was treibt dich in deiner täglichen Arbeit an, bei diesem schon nicht so einfachen Thema und vor allem in diesem einfachen medizinischen Feld der Onkologie?
Oh, der Florian hat aber einige wichtige Fragen hier. Die sind, da muss ich ein bisschen für ausholen vielleicht. Also was mich antreibt, das ist aber in meiner Natur. Ich möchte die Sachen verstehen. Ich möchte den Menschen verstehen. Das hört sich einfach an, aber und was mitschwingt, das da brauche ich natürlich Zeit für. Und da habe ich jahrelange Entwicklung für gebraucht, auch eine gewisse Art von Selbstständigkeit, auch aus gewissen Strukturen auszubrechen, um mir dann auch die Zeit zu nehmen. Ja, Stichwort aus der Klinik raus, aus der Universität raus, um die Sachen dann zu verstehen, auch ins Labor rein, 3 Jahre Los Angeles, mit Stipendiaten, dann auch viel Forschung betrieben mit den besten Forschern weltweit. Dann auch wieder zurück und dann wieder das Gespräch suchen, die Erkrankung zu verstehen, steckt dahinter dann auch den Menschen, wie ich eben schon angedeutet habe, um dann auch, und das liegt mir am Herzen, das ist, was mich antreibt, Therapien mit dem Menschen, mit dem betroffenen Menschen zu entwickeln. Natürlich bin ich der Hilfesteller, aber Therapien zu entwickeln, die dann auch passen, A, zu den Menschen, aber auch B, zu der Erkrankung. Und da kann es dann auch sein, dass ich als Onkologe und als Arzt und konsequent auch als Mensch eine andere Therapie oder eine etwas anders gestaltete Therapie empfehle für den Menschen mit Brustkrebs. Und dann kommt der Nächste rein, hat die gleiche Diagnose auf dem Blatt Papier, aber es ist eine andere Persönlichkeit, eine andere Entwicklung und auch vielleicht ein anderer Stand der Erkrankung. Und auch, jetzt geht's noch tiefer, vielleicht ein anderes genomisches Profil, dass ich dann mit diesem Menschen ein anderes oder wie ich eben schon sagte, ein anders, etwas anders gestaltetes Profil an Therapien dann erarbeite und dann auch konsequent dann auch umsetze.
Wow, also wirklich toll, wie du das hier zeigst, wie du auch die menschliche Zeit zeigst und zeigst auch, dass Therapie nicht immer nur Therapie ist und nicht nur eine Diagnose.
Das stimmt. Eine eigentliche Intention ist, am Ende des Tages, egal wer da sitzt, und das muss jetzt nicht auch Krebs sein, das sind auch andere chronische Erkrankungen, mit denen ich mich beschäftige, weil das halte ich für sehr, sehr spannend, warum das alles passiert. Aber zurück dazu, dass der Mensch wieder oben steht und nicht die Therapie, nicht die Chemo, nicht die Bestrahlung, nicht der Arzt, sondern dass der betroffene Mensch wieder in die Verantwortung, dass er sich wieder fühlt, dass er über den Sachen steht und wieder Kontrolle hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen, ich will nicht sagen, die meisten mit der Diagnose Krebs, die ich kennengelernt habe, auch gerade in fortgeschrittenen Stadien, fühlen sich da erdrückt von Terminen, von Therapien, von Nebenwirkungen, von Ärzten, wo sie nicht immer alles genau verstehen, geben dann noch mehr Verantwortung ab, anstatt mal nachzulesen oder auch nachzufragen. Ist für die Zeit nicht da, bekommen schnippige Antworten, fühlen sich noch mehr runtergestuft und sind da eher passiv in der Reaktion, anstatt dann auch mal zu fühlen, dass sie wieder aktiv werden können selber.
Wow, super. Jetzt haben wir ja heute uns gemeinsam dazu entschlossen, das Thema Immuntherapie anzusprechen. Schilder doch mal kurz für die Patienten, was genau versteht man denn eigentlich unter Immuntherapie?
Die Immuntherapie ist mal, versuch es einfach rüberzubringen, so muss es auch sein, versucht, dass das Stärkste, was uns der liebe Gott oder wer auch immer da oben gegeben hat, unser eigenes Immunsystem, was halt nicht nur gegen Viren, Bakterien, Pilze geschaffen worden ist, um die zu bekämpfen, ohne dass wir es auch merken. Teilweise merken wir es mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, aber dieses Immunsystem uns auch gegeben worden mit Beginn des Lebens eines jeden, auch hier Krebszellen zu erkennen und auch in den Zelltod dann zu schicken. Und das passiert minütlich, sekündlich, ja, im täglichen Leben, das merken wir gar nicht, bei allen Menschen. Und das ist wie in einer Fabrik, wo immer neue Produkte entstehen am Fließband. Und da kommt es auch, es ist automatisch, dass hier Fehlprodukte entstehen. Das ist im niedrigen Prozent, im 0,% Bereich, dass auch mal ein Fehlprodukt, ob es ein Auto ist, oder einen Fernseher. Das wird dann innerbetrieblich erkannt und der kommt gar nicht erst auf den Markt, dieses Produkt. Und so ist es dann bei unseren Zellen auch. Die Haut teilt sich, die Hautzellen, die Haare, die Schleimhaut im Darm, die Leber und andere Organe. Da ist ständig Zellteilung, das andere Organ mehr, das andere weniger. Und da kommt es auch zu Ablesefehlern. Das liegt in der Natur der Sache. Nichts ist perfekt. Und das ist auch perfekt, dass dies perfekt ist. Nur der Trick ist, dass unser Immunsystem dafür geschaffen ist, per se, diese defekten Zellen zu erkennen und ohne großen Tarar zu machen, die wieder verschwinden zu lassen. Dass die jetzt gar nicht wie als normales Produkt auf den Markt kommen. Das ist das Immunsystem. Und hier hat die Schulmedizin entdeckt seit einigen Jahren, dass man das Immunsystem auf gewissen Ebenen blocken kann oder unterstützen kann in der Therapie gegen den Krebs, in der Therapie für das Immunsystem. Und das Spannende ist, das haben einige nicht verstanden, dass das Immunsystem dann mit diesen Immunotherapeutikern ist, was den Krebs dann abtötet, erkennt und abtötet. Und nicht dann das Medikament selber. Das Medikament selber einer Immuntherapie ist dafür geschaffen, da unser eigenes Immunsystem vom betroffenen Menschen wieder sehend zu machen, dass der Tumor sich wieder zeigt und unser Immunsystem dann loszieht und wieder sichtbar den Tumor finden kann und dann seinen Job auch legeartig macht. Das Spannende ist, muss ich mal im Nebensatz sagen, dass das die alten traditionellen Medizinen, wie die traditionelle chinesische Medizin oder Ayurveda, beide so um die 2.500 Jahre alt, von Anfang an auf ihre Fahne haben und weiter noch haben, hier das Immunsystem insoweit zu stärken, dass es gar kein Krebs auftritt. Und das hat jetzt Gott sei Dank die Schulmedizin auch erkannt, gab es auch einen dicken Nobelpreis für 2018. Und seitdem ist, und aber auch schon vorher, in den letzten 20 Jahren ungefähr, ist die Onkologie und die Hämatologie insbesondere auch sehr stark im Wandel, dass sie sich mehr und mehr öffnet mit, ich sag mal salopp, intelligenteren Therapien als eine klassische Chemotherapie.
Also erstmal vielen lieben Dank. Ich glaube, unsere Hörer sind jetzt wirklich abgeholt, was genau die Immuntherapie im Detail ist. Jetzt kommt eine sehr detaillierte Frage, bei der ich jetzt gleich, und das sage ich unseren Zuhörern gleich, etwas detaillierter auch schon in der Fragestellung reingehe.
Mal gespannt.
Wie unterscheidet sich die Immuntherapie von der Chemo- oder zielgerichteten Therapie? Für unsere Zuhörer, wo wir wirklich den Menschen auf allen Ebenen abholen möchten und nicht nur die Fachärzte oder die Patienten, die mit diesem Thema schon mal leider Gottes vielleicht konfrontiert worden sind. Die Chemotherapie ist im Endeffekt eine Therapie wie ein Giftsoldat, der durch den ganzen Körper geschickt wird und alles angreift, was sich schnell teilt. Weil ein typisches Merkmal die Zellteilung ist bei Krebs. Aber auch viele gesunde Zellen teilen sich schnell, zum Beispiel Haarwurzel, Magen-Darm-Trakt oder Knochenmark. Deswegen trifft es leider nicht nur die Krebszellen, das ist der Grund für viele bekannte Nebenwirkungen wie Haarausfall, Übelkeit oder geschwächtes Immunsystem. Bei den gezielten Therapien ist es so, dass es Therapien sind, die gezielt auf diese gewissen Marker eingehen, aber auch eben einen gewissen Schaden anrichten können, obwohl sie gezielt eingesetzt werden. Aber nun werfe ich jetzt mal das Mikro wieder rüber zum Nils.
Schmeiß mal einen Ball rüber,
Florian. Wie die Unterschiede zwischen der Immuntherapie und der Chemo und im Vergleich zur zielgerichteten Therapie
genau.
sind.
Genau, du hast das auch schon gut eingeführt. Was ist eine Chemotherapie? Eine Chemotherapie ist ein Zellgift. Du hast das ja auch als Zellsoldat schön beschrieben. Und die Chemotherapie als Zielstruktur hat die Zelle. Und zwar insbesondere, wenn die Zelle sich teilt. In der Sekunde, wo die Zelle sich teilt, macht die Zelle sprichwörtlich auf und die Chemotherapie geht in dieser Sekunde rein. Jetzt gibt es Zellen im Körper, die sich auch Tumoren, nicht nur gesunde Zellen, sondern auch Tumoren, gewisse Krebsarten, die sich sehr langsam teilen. Das heißt, die Chemotherapie kommt rein und geschuldet der Halbwertszeit einer Chemotherapie, die auch nur ein paar Stunden ist, zieht die Chemotherapie an der Zelle vorbei, weil sie sich gerade mal in dieser Stunde oder nächste Stunde oder nächste, übernächste Stunde gerade nicht teilt. Und deswegen ist auch die Konsequenz, dass sowohl bei gesunden Zellen, die sich sehr langsam teilen, aber auch bei Krebsarten, die sich sehr langsam teilen, wie ein niedrig malignes Lymphom zum Beispiel, eine Chemotherapie gar keinen Schaden anrichtet. Im Guten, aber auch im Bösen nicht. Haupteffektor also bei Intention eines Autors, der Intention eines Arztes, eine Chemotherapie zu geben, ist natürlich dann bei den schnell teilenden, bei den aggressiveren, wenn ich das mal so ausdrücken darf, Tumoren, die eine sehr hohe Zellteilungsrate haben. Ja, teilen sich sehr häufig, die Chemotherapie kommt rein und geht dann sofort in die Zellteilung rein und unterbricht sie auf verschiedensten Ebenen. Also hier ist das grobe Ziel die Zellteilung. Wie du auch schon erwähnt hast, das Nebenwirkungsprofil ist natürlich dann auch nur, in Anführungsstrichen, eine Chemotherapie bei den schnell teilenden Zellen zu finden. Schleimhaut zum Beispiel, Haarausfall, ja, weil die Haare, also alle Strukturen, die im Körper sich sehr, sehr schnell teilen. Es gibt nur wenige Chemotherapien, die auch kardiotoxisch sind. Klar, die gibt es dann auch, aber das hat nichts mit der Zellteilung zu tun, weil das Herz, wie gesagt, da kaum Zellteilung dann hat. Und da eine Chemotherapie per se auch nicht angreifen kann. Es sei denn, wie gesagt, die Anthracycline, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, die sind natürlich auch kardiotoxisch, aber das hat andere Gründe dann. Also hier Chemotherapie, ich sage immer, kommt in den Raum rein und schießt auf alles, was sich bewegt. Was sich unter den Tisch legt und nicht bewegt, wird auch nicht von der Chemotherapie getroffen. Das Problem bei der Chemotherapie ist, und das ist das Grobe dabei, sie unterscheidet nicht, wer ist gut, wer ist böse. Wer ist die gesunde Zelle, wer ist die böse Zelle. Da unterscheidet die klassische Chemotherapie leider nicht. Im Gegensatz dazu, und das ist seit auch mit dem Human Genom Projekt entstanden, das die Pharmaindustrie entdeckt hat, es gibt ja auch Zielstrukturen. Das heißt, auf genetischer, epigenetischer Ebene in Tumoren finden Veränderungen statt, Aberrationen, die ganz typisch sind auch für diesen einzelnen Krebs, teilweise so typisch auch für den einzelnen Patienten. Und da hat sich die Pharmaindustrie und die Wissenschaft dann gedacht, was ist denn, wenn wir genau auf diese Mutation zum Beispiel gehen, die jetzt für diesen Krebs, für diesen Patienten sehr spezifisch ist? Und da gibt es eine Erkrankung, die chronische myeloische Leukämie. Die hat eine bestimmte Mutation. Da tauschen sich zwei Gene aus. Und die Pharmaindustrie ist dann hingegangen, vor vielen Jahren hat gesagt, ich mache jetzt ein Medikament, das setze ich genau in diese Mutation rein, also genau in das Protein an der Zelloberfläche. Und hat es dadurch geschafft, mittlerweile mit neuen Generationen auch dieser sogenannten Tyrosinkinase, die da inhibiert wird mit Tabletten, also zielgerichteten Tabletten, Molecular Target Therapie nennt man das dann, diese Leukämie, diese chronische Leukämie, so weit hinzubekommen, dass Menschen davon geheilt werden mit einer Tablettentherapie. Früher war es das, vor über 20, 25, 30 Jahren war das Todesurteil mit dieser chronischen Leukämie als Diagnose, weil man da keine Option hatte außer Chemotherapie und irgendwann war das Latein dann auch am Ende, maximal noch eine Transplantation, also komplett das Immunsystem auszutauschen. Und mit dieser einen Tablettentherapie, die sich zielgerichtet, da ist das Wort nochmal, auf diese Struktur setzt in den Tumoren, die es einzigartig macht, konnte dadurch die Krebszelle ausgeschaltet werden. Und mittlerweile ist es auch möglich, dass ein Großteil der Patienten, die findet man mehr und mehr raus, welche das beste Risikoprofil dafür haben, dass die es auch schaffen, von dieser Tablette wieder loszukommen nach vielen Jahren und dadurch auch geheilt sind und keine Therapie mehr brauchen. Und das war ein riesen Durchbruch. Das ist auch schon über 15 Jahre her. Mittlerweile gibt's die Immuntherapien, da haben wir gerade schon von gesprochen. Das heißt, gewisse Proteinstrukturen zum Beispiel, die als, das hat nichts mit der Chemotherapie zu tun, anderes Nebenwirkungsprofil, die dann in den Körper infundiert werden, mittlerweile auch subkutan gespritzt werden, um halt den Tumor sichtbar zu machen. Das ist wie ein Tintenfisch, der sich versteckt hat, indem er Tinte ausgesprüht hat. Und dann kommen dann die Haifische, also unser Immunsystem will den attackieren, aber irgendwie sehen die den Tumor nicht. Und auf einmal kommt dieser Antikörper beziehungsweise dann die Immuntherapie rein, macht den Tintenfisch wieder sichtbar, weil ihm die Tinte ausgeht, auf gut Deutsch, und ist wieder sichtbar für unsere Haie, für unser Immunsystem, zum Beispiel die T-Zellen, CD4, CD8, aber auch die NK-Zellen, die Killerzellen, die dafür da sind als Exekutive, dann den Tumor dann auch zu markieren und auch dann in die Apoptose zu schicken.
Wow, also ich kann definitiv eins sagen, ich bin jetzt nochmal weiter gebrieft, obwohl ich mit dem Bereich natürlich beruflich häufig in Verbindung stehe und finde es wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt ist wahrscheinlich die spannendste Frage für unsere Zuhörer, bei welchen Krebsarten wird heute schon die Immuntherapie denn eingesetzt?
die Immuntherapie, also die erste, die mit auf den Markt gekommen ist, über die FDA, das ist die USA-Regulationsbehörde, das müsste 2011 gewesen sein. Das ist ein Immuntherapeutikum, was insbesondere die T-Zellen aktiviert. Danach kam dann nochmal ein Nobelpreis 2018, das waren Amerikaner und auch einer aus Kyoto, aus Japan. Die beiden haben da gleichzeitig dran geforscht und haben halt entdeckt, über andere Immuntherapie Schlüsselmechanismen, wie ich gerade erzählt habe, den Tumor wieder sichtbar zu machen. Also Sie hören schon ein bisschen raus oder ihr hört ein bisschen raus. Es gibt verschiedene Arten, wenn man das runterbricht, von Immuntherapien. Aber die werden unter dem Dach Immuntherapie halt dann auch abgehandelt. Und eine der ersten Krebsarten, weil sie halt sehr stark immunsystemabhängig sind, ist das Melanom, wo das zugelassen worden ist. Dann auch das Nierenzellkarzinom. Danach folgend dann auch eine bestimmte Art von Lungenkrebs, insbesondere der nicht kleinzellige Lungenkrebs, insbesondere das Adenokarzinom, aber auch teilweise Plattenepithelkarzinom. Mittlerweile dann auch triple-negatives Brustkarzinom. Aber die ersten Therapien, wo es zugelassen worden ist, ist wirklich bahnbrechend, das Melanom und das Nierenzellkarzinom. Einfach dessen geschuldet, weil diese, insbesondere diese Krebsarten, sehr mit dem Immunsystem kokettieren und sehr stark das Immunsystem versuchen, runter zu regulieren, um sich fortschreitend zu metastasieren, zum Beispiel lokal, als auch in die Entfernung. Und da war es dann einfacher, weil sehr stark das Immunsystem beteiligt war, da wieder das Immunsystem durch diese Immuntherapeutik wieder zu aktivieren, um das letztendlich zu schaffen, dass das eigene Patienten, menscheneigene Immunsystem dann die Krebszelle des Melanoms, die Krebszelle des Nierenzellkarzinoms dann auch entdecken konnte und auch vernichten konnte.
Wow, also wirklich beeindruckend.
Jetzt das ist, ich kann jetzt noch weiter, und es ist auch wichtig, die, was jetzt gerade richtig durch die Decke geht, und das meine ich jetzt mit der Tauer sehr plastisch, ich muss mich da nicht hinter irgendwelchen Ärzte Sprachen zu verstecken, was gerade durch die Decke geht, ist die CAR-T-Zelltherapie, das ist auch eine Immuntherapie, die sollte man auch mal erwähnt haben, weil die Immuntherapie, die klassische mit den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die habe ich jetzt gerade so ein bisschen erwähnt, das war das Beispiel mit dem Tintenfisch, der sich versteckt vor dem Hai und auf einmal ist die Tinte aus, das sind die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. 2011 das erste, das war das Ipilimumab, und 2017 kamen dann andere Wirkmechanismen auf der Immuntherapie als Infusion dann die PD-1 bzw. PD-L1-Inhibitoren, auch mal das genannt zu haben. Jetzt aber seit einigen Jahren die sogenannte CAR-T-Zell-Therapie. Auch einfach mal erklärt, hier ein anderer Mechanismus, aber auch, wo mit dem Immunsystem gearbeitet wird. Es werden dann beim betroffenen Krebspatient die sogenannten T-Zellen, also spezielle bestimmte Immunzellen, rausgefiltert über eine Art von Blutwäsche. Dann werden diese Zellen ins Labor gebracht. Und dort wird dann, zum Beispiel mit einem speziellen Virus, der dafür geschaffen worden ist, ungefährlich, wird dann eine Struktur, man nennt das dann Epitop, in die Zelle gebracht. Also eine Information von dem bestimmten Krebs, der nicht mehr unter Kontrolle ist bei diesen Menschen, wird dann eine bestimmte Zielstruktur in die T-Zelle reingebracht. Einfach, um die T-Zelle zu informieren, hey, so funktioniert der Krebs. Du hast es bisher nicht verstanden, weil der Krebs sich absolut geschützt hat. Wir machen das jetzt in der Petrischale. Wir nehmen das Immunsystem und beimpfen den Tumor mit dieser Information in der Petrischale. Das heißt, die T-Zelle sagt dann nach einigen wenigen Tagen, Dankeschön, habe ich verstanden, und fängt an, diese Struktur an ihrer Oberfläche zu präsentieren. In dieser Sekunde wird dann die T-Zelle wieder zurückgebracht. Der Patient muss dafür noch ein bisschen vorbehandelt werden, aber nicht viel. Und wird dann sprichwörtlich übersät mit diesen T-Zellen, die diese Information endlich verstanden haben. Die T-Zellen geben dann diese Information weiter, zum Beispiel an die NK-Zellen, an die Exekutive, nach dem Motto, das ist der Endgegner hier, lauf bitte los, Knüppel aus dem Sack, und mal einfach gesagt, und versucht diese Zellen zu finden. Auch wenn die T-Zellen dann diese Zellen finden, werden diese dann auch markiert, die Krebszellen. Und das ist dann konzentrierte Aktion, teilweise sehr kompliziert, aber das ist dann diesen Domino-Effekt. Und so ist es dann auch teilweise möglich, dass Erkrankungen, die gar nicht mit diesen bestehenden konservativen Methoden heilbar waren, Remissionsraten von teilweise über 80, bei bestimmten Erkrankungen über 90% erreicht werden. Und das ist ein Riesendurchbruch, die sogenannte CAR-T-Zelltherapie.
Das hast du wirklich toll erklärt. Ich hole für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen weiter aus. Auch ich muss das häufiger mal erklären. Ich erkläre das immer mit der Halterung vom Einkaufswagen-Chip, der ja meistens in so einer halbrunden Schlüsselanhängerform enthalten ist, dass der eine Rezeptor der Krebszelle praktisch dieser Halter ist und dieser Rezeptor, der praktisch über die T-Zelle dann eingebracht wird, der Einkaufswagen-Chip ist, so dass er dann wieder kombiniert ist.
Das ist gut. Das merke ich mir. Jetzt jedes Mal, wenn ich beim Baumarkt bin, denke ich dann an die KT-Zelle.
Ja, genau. Nils, jetzt bist du ja Onkologe
und Mensch.
Und Mensch vor allem, doch, genau. Jetzt hast du schon viele Therapien gemacht. Und interessant ist natürlich, welche Erfolge konntest du bereits sehen und wo siehst du denn in der Zukunft dann die Herausforderung?
Da muss ich ein bisschen tief Luft holen. Ich habe ja einen langen Weg hinter mir und ein langer Weg liegt auch Gott sei Dank noch vor mir und ein schöner. Ich habe ja jahrelang an den Universitäten hier in Deutschland sehr stark gewichtet auf Leukämien, transplantiert. Das heißt, wir haben komplett das Immunsystem ausgetauscht und das ist das höchste der Gefühle, eine sehr gefährliche, aber auch eine sehr effektive Therapie. Die Therapien sind immer sicherer geworden. Jetzt mit den Neuentwicklungen der letzten 18, 20 Jahre, diese, was wir eben schon ausgeführt haben, diese mehr zielgerichteten Therapien. Ja, das, was nicht mehr einer klassischen Chemotherapie entspricht. Wir haben das eben gesagt, sie kommt rein und schießt auf alles, was sich bewegt. Egal, frag gar nicht nach, bist du gut, bist du böse. Dann kommen danach jetzt mit den zielgerechten Therapien. Das war für mich Wahnsinn, weil ich es immer spannend fand, auch durch meine Erziehung im Labor, wo ich viele Jahre in Amerika war, dass man einfach mal ein bisschen mehr hinguckt. Ja, jetzt rede ich noch nicht mal davon, mit dem Patienten sich in die Ecke zu setzen, mal eine Stunde zu reden, nach dem Motto, wo kommst du her? Wie geht's dir? Was hast du für Vorstellungen, sich da in Austausch zu bringen? Das mache ich noch nicht mal. Das wäre schon mal sehr viel wert. Aber dann auch, und da werden wir wahrscheinlich nochmal ein neues Podcast für kreieren müssen, dass man gewisse Biomarker anstrebt zu finden, um dann zu gucken, hey, der hat jetzt diese Krebsart, aber jetzt gehe ich noch ein bisschen tiefer und gucke mir den Tumor an. Ja, ich sequenziere den mal durch. Ich gucke nach gewissen Mutationen, die bekannt sind. Wenn die dann auftauchen, diese Mutationen, kann ich dann sagen, hey, du brauchst gar keine Chemotherapie. Oder wir haben noch was, was wir dazugeben können, was intelligenter ist als eine Chemotherapie. Und das sind diese zielgerichteten Therapien. Das war für mich ein großer Durchbruch, weil ich dann auch an einer Uniklinik das Fachzentrum für Lungenkrebs geleitet habe. Und da waren so die ersten Durchbrüche, wo auf mit einer reinen Tablettentherapie im Vergleich zur Chemotherapie innerhalb von 2-3 Monaten eine komplette Remission erreicht wurden. Ja, vorher mit einer Chemotherapie war das okay, das Ansprechen, was ich da gesehen habe. Aber ich musste dann auch langfristig dann den Patienten auch darauf bereitstellen, dass dann auch das Latein am Ende war. Und dann kamen diese molekularen Therapien aufgrund gewisser Mutationen, die dann vorgelegen haben. Und dann innerhalb von 2-3 Monaten, das war auch neu für die Onkologen, Wahnsinn, dass PET-CT vor Stadium 4, also metastasiert mit Lunge und Knochen, auf einmal nach 2-3 Monaten, vielleicht ein bisschen länger, 80-90% der Tumormasse verschwunden. Weil eben intelligent das Ziel getroffen worden ist. Danach kamen die Immuntherapien, wofür wir eben jetzt auch schon einiges erzählt haben. Auch in der Verbindung werden jetzt getestet, dass also das Immunsystem den Krebs wieder entdecken darf. Das war auch ein großer Durchbruch. Und das wird jetzt teilweise mit diesen zielgerichteten Strukturen auch kombiniert. Ja, der eine ist dafür zuständig, man nennt das multimodales System. Der eine ist dafür zuständig, die Zielstrukturen des Krebses zu erkennen. Der andere ist dafür da, den Krebs zu enttarnen. Und gemeinsam nach dem Motto sind wir stärker. 1+1=3. Also Synergien schaffen. Und das ist als auch, was mehr und mehr entdeckt wird. Das ist auch wichtig, sozusagen Synergien erschaffen. Also sich nicht auf ein Medikament, auf eine Zielstruktur zu verlassen, sondern das Immunsystem nach vorne zu bringen. Gleichzeitig auch Zielstrukturen anzugehen. Ja, weil der Krebs ist schon ein cleveres Kerlchen. Und ich stell den Krebs immer sehr plastisch dar, wenn ich auf Kongressen bin. So als U-Bahn-Netz, S-Bahn-Netz von München zum Beispiel. Und versucht dann dem Menschen klarzumachen, die noch nie mit Krebs sich beschäftigt haben, dass der Krebs verschiedenste Wege parallel fährt, um sich fortzupflanzen, um größer zu werden, um das Immunsystem auszutricksen, um Metastasen, wie ich eben sagte, auch zu setzen, um Medikationen abzuschirmen, also sozusagen Resistenzen dann zu entwickeln und gehe ich halt hin und mache ein, zwei Wege zu, dann lacht er nach 3 Monaten mich aus, ach, das kenne ich, und verschiebt, wenn Sie jetzt den U-Bahn-Netz von München zum Beispiel vor sich haben, seine Signalwege, seine ganze Energie vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof und verbreitet den. Das kann innerhalb von Monaten dann passieren. Und das ist dann diese schwierige Situation, wo gewisse Medikamente erst am Anfang gewirkt haben und dann lassen die mehr und mehr die Wirkung nach. Tumormarker steigen wieder, Tumore wachsen wieder, dem Patienten geht es wieder schlechter. Und hier, das finde ich hervorragend, dass auch die Wissenschaft verstanden hat, in der Konsequenz dann auch die Klinik, dass hier multimodale Systeme von Anfang an viel effektiver sind als jetzt gewisse Monotherapien.
Sehr beeindruckend, wirklich klasse erklärt. Wir werden für unsere Zuhörer am besten noch das U-Bahn-Netz von München reinstellen. Jetzt waren wir beim Thema Immuntherapie und sind da ja wirklich sehr weit in die Tiefe reingegangen. Ein weiteres und, glaube ich, auch sehr wichtiges Thema für unsere Zuhörer ist einfach das Thema Forschung und Entwicklung. Man liest viel, man schreibt viel. Für die Ärzte, die uns zuhören, die werden sich wahrscheinlich auf den verschiedenen Portalen immer wieder Newsletter anschauen. Und am Ende muss man auch tatsächlich sagen, wenn man in diesem medizinischen Bereich ist, wird es manchmal schwierig, wo stehen wir denn und was tut sich denn? Und natürlich jetzt aufgrund unseres heutigen Themas die Frage, was tut sich denn aktuell in der Immuntherapie oder vor allem in der Immunonkologie?
Halleluja, einiges. Und ich freue mich schon, was alles kommen wird, auf kurz oder lang, egal wer jetzt am Hebel sitzt in der Regierung. Weil die Sachen sind einfach zu intelligent und sind schon da und die werden sich durchsetzen. Nur es dauert, weil vieles in Studien organisiert ist, in der Onkologie, in der Hämatologie noch mehr als in der Onkologie. Einfach, weil man bei vielen Krebsarten noch nicht den perfekten Schlüssel hat. Und so ist es von Anfang an gewesen und das ist auch eine große Erklärung dafür, dass es dann wieder heißt, wir haben wieder eine Studie für Sie und dann, ach, jetzt kommen die mit der Studie, jetzt bin ich der Versuchskaninchen. Ja, aber das ist wichtig. Das sind meistens etablierte Studien, wo man halt nicht das Versuchskaninchen ist, weil es auch schon teilweise etablierte Medikamente sind, die dann mit anderen neuen Ansätzen kombiniert werden. Ja, also es entgeht dem Patienten nichts. Im Gegenteil, in den meisten Studien wird dem Patienten noch neue Medikamente zugespielt, wo er noch mehr Chancen einfach hat. Wir haben jetzt schon viele Ansätze besprochen, die sich abheben von der klassischen Chemotherapie, das heißt auch von der klassischen Strahlentherapie, das heißt auch von der klassischen Operationstechnik. Das sind so die drei großen, ja, die Big Three, die es bisher immer gab. Die Chirurgie, die schneidende Kunst, die Strahlentherapie und die Chemotherapie. Dann kamen jetzt die zielgerichteten Therapien, wo halt mehr und mehr durch Entschlüsselung, ja, des Aufspleißen des Tumors, wie der Tumor funktioniert, ja, in der Masse, zum Beispiel Diagnose Brustkrebs, wie jetzt gewisse Brustkrebsarten funktionieren, aber auch mehr und mehr, das ist jetzt, was kommt und was kommen muss in der Konsequenz, dass man nicht mehr hingeht und sagt, ah ja, Brustkrebs zum Beispiel, Luminal A, sondern sagt, okay, das ist die Oberfläche, das ist gerade mal die Spitze vom Eisberg. Wir nehmen jetzt von dieser Patientin den Tumor und sequenzieren den komplett durch oder zumindest ansatzweise. Ja, wir reden da von 23.000 Genen zum Beispiel. Noch ein bisschen die DNA dabei, ein bisschen RNA, ein bisschen Epigenetik, das geht selber zu tief. Dass man einfach viel genauer hinguckt für den einzelnen Patienten. Also praktisch den Patienten abhebt von seiner Diagnose und tief einsteigt, um hier, und das wird kommen, individuellere Therapien anzusetzen. Was als nächster Schritt in den nächsten 5 bis 8 Jahren kommt, ist die sogenannte Tumorvakzinierung. Das heißt, ich entdecke gewisse Schlüsselmechanismen bei dem Krebs und versuche dann, das hatten wir schon bei der KT-Zelltherapie, entweder in der Petrischale oder dann, noch intelligenter, dann den Patienten zu beimpfen. Ja, da gibt es die mRNA-Technik, das ist zumindest ein Vehikel. Ich bin stark unterwegs im Startup, das mit Peptiden zu machen, also dass man dann auf Proteinebene den Immunzellen versucht zu informieren, hey, so funktioniert der Krebs. Ja, nicht bei der Dame da hinten oder der Dame da oben, sondern bei dieser Dame, wo wir diese Peptide initiieren. Das ist genau das Muster, wie der gerade funktioniert, der Tumor. Also, dass die Informationen reinkommen. Ja, das ist also eine Möglichkeit. Gleichzeitig eine Immuntherapie mit dazu schaltet, also dass der bestehende Krebs auch wieder sichtbar wird für das Immunsystem. Und das große Problem, was jetzt angegangen wird, das hatten wir eben vielleicht auch schon mal erwähnt, diese Immuntherapien, die wirken ja nicht bei jedem Art von Krebs. Wo dann der Nobelpreis kam, ja, das ist manchmal so, dann haben alle wieder gedacht, das war's. Ja, das ist wie Interleukin 2 damals in den 90er Jahren, haben auch gedacht, super, das war's. Wir haben das Ding, den Schlüssel gefunden für alle Krebsarten. Aber auch die Immuntherapien wirken bei ungefähr nur ein Viertel aller Krebspatienten. Das heißt, da ist noch ein großes Feld, was noch unbedient ist. Der Trick ist also, nicht nur dann den Tumor wieder sichtbar zu machen, sondern auch, brauche ich ja dann in der Konsequenz auch das Immunsystem, was dann losläuft. Ja, dann habe ich den Tintenfisch sichtbar gemacht und der schwimmt fröhlich weiter, weil ich habe nicht die Fische, die den dann angreifen, ja, in der Natur der Sache. Die gibt's nicht. Die liegen halb geschwächt in der Ecke wegen Vortherapien oder weil der Krebs hier auch gewisse Stoffe ausschüttet, um meine Immunzellen dann auch zu hemmen. Wie gesagt, ich sehe den Tumor, super, ist der erste Schritt, aber das Immunsystem läuft nicht los. Und das ist das Riesenproblem, dass sogenannte kalte Tumoren auch, wie man sie nennt, dass hier Kombinationen jetzt mehr und mehr entdeckt werden, gewisse Zytokine, Interleukine zum Beispiel, im Körper wieder zu aktivieren, die dann auch das Immunsystem so stärken, was bis dato geschwächt war, dass dann, wenn der Tumor sichtbar geworden ist, durch zum Beispiel eine Immuntherapie, dann auch den Tumor in der Konsequenz auch abtöten. Das wird auch kommen, neben der Beimpfung, dass man Informationen reingibt über den invalidierenden Tumor, man nennt das dann wirklich mal eine personalisierte Medizin, dann auch gewisse Stoffe mit reingibt, die jetzt sich aber noch in Studien befinden, um hier das Immunsystem, spezielle Arten des Immunsystems, weil das Immunsystem ist nicht gleich Immunsystem, sondern genau den Teil zu aktivieren, der für Krebserkennung und Induzierung einer Apoptose, also eines programmierten Zelltodes, dann auch zuständig ist.
Super. Jetzt ist mir als Moderator auch nochmal eins ganz wichtig, weil du ja wirklich in der Forschung, in den ganzen Studienbereichen mit drin hängst. Und wir beide hatten ja auch mal einen sehr, ja, wie soll ich es nennen, einen sehr speziellen Kollegen, den wir auf dem Weg natürlich auch grüßen wollen. Der hat immer gesagt, der wichtigste Mitarbeiter im Labor ist die Maus. Erklär doch mal ganz kurz in 2-3 Sätzen, damit die Menschen draußen und unsere Zuhörer vor allem auch darüber Bescheid wissen, dass eine Studie, die am Patienten durchgeführt wird, kein Risiko per se bedeutet oder dass es nicht so rüberkommt, immer dieses, es ist ein Versuchskaninchen. Ja, es ist eine Studie. Ja, wir befinden uns in den forschenden Schritten, aber es ist ja nicht so, dass der Patient der Erste ist, der die Therapie bekommt, beziehungsweise an dem das so getestet wird und davor keine Tests stattgefunden haben.
Genau, da gibt es die sogenannte EMA hier in Europa, beziehungsweise die FDA in den USA. Die hat sehr harte Reglementierungen. Das heißt, bevor ein Medikament an den Menschen antritt, in der Regel, muss das wirklich viele Phasen durchlaufen haben. Ja, das ist die sogenannte präklinische Phase. Hier wird in Petrischalen, in 2D-Modellen, in 3D-Modellen bis hin dann zu sogenannten Rodents, also Ratten und Mäusen, getestet, was das Medikament kann, wie viel ich brauche, was das Medikament definitiv nicht kann, wo taucht das Medikament überall auf, muss ich dann auch nachweisen. Pharmakologische Tests, Toxizitäts-, also Giftigkeitsstudien, wie weit kann ich hochgehen, bevor hier irgendwelche Giftigkeiten erscheinen. Dann habe ich Kontrollmechanismen, das heißt zum Beispiel, ich lasse gesunde Zellen da mitlaufen als Kontrolle, weil ich auch wissen möchte, wie die sich verhalten, bis letztlich dann alles abgeschlossen ist und das kann dann mal eben 3-4 Jahre dauern. Und da habe ich noch nicht die Jahreszahl drin, die davor noch stattfinden muss, dass überhaupt jemand da ein Schlüssel-Schloss-Prinzip entdeckt und ein neues Medikament versucht zu entwickeln. Das ist diese ganze R&D, also Research and Development Phase. Und dann kommt dann diese Testung dieses bestimmten Wirkstoffes in der präklinischen Phase, wie gesagt, 2, 3, 4 Jahre, die da ins Land gehen, auch sehr viel Geld, was da investiert werden muss. Und die letzten Zahlen, die ich mal gehört habe, dass Sie nur wissen, dass ihr wisst, wo stehen wir dann in dem Raum. dass wenn so ungefähr 1000, 5000 Stoffe da nach vorne preschen wollen, maximal 1 bis 2 kommen durch. Der Rest fällt hinten runter und wird nie dann in die klinische Phase am Patienten dann getestet werden.
Also würdest du aus deiner Erfahrung raus und sagen, dass du einem Patienten empfehlen würdest, wenn er die Möglichkeit hat, an einer gewissen Studie teilzunehmen, die Chance auch annehmen würde? Oder
das kann ich jetzt nicht per se beantworten. Dafür bin ich zu vorsichtig als Onkologe und Hämatologe und als Mensch. Per se definitiv ja. Aber es gibt auch wenige Situationen, wo ich sagen würde, das hat dann auch mit der Studienlage zu tun, nach dem Motto, hier, geh den Standardweg, anstatt jetzt hier dieses neue Medikament auszulösen. Aber das ist eher seltenst. Ja, das ist in weniger als 5%. Ansonsten, wenn es die Möglichkeit gibt, dass da neue Medikamente getestet werden, ist es ja auch die Regel, das muss man auch mal sagen, dass das mit Standard of Care, ne, also das, was man sowieso bekommt, dann auch gepaart wird. Ja, deswegen ist da in der Regel kein Wirkungsverlust. Man kann in dem Sinne also dann nur in der Regel dazu gewinnen.
Jetzt habe ich abschließend in der Themenrubrik Forschung und Entwicklung noch eine ja wirklich sehr interessante Frage, und das ist, gibt es interessante Kombinationen mit anderen Therapien, die du beobachtest? Jetzt wissen wir ja, dass du da sehr stark in dem Thema Forschung, Entwicklung in allen Bereichen und auch in der Anwendung drin bist. Und das wäre natürlich jetzt so eine Frage, wo dein Fokus da speziell drauf leuchtet.
Wenn ich die Frage richtig verstehe, wo geht die Reise hin? Also wo sehe ich zurzeit, wenn ich jetzt mal ein bisschen Weihnachten spielen könnte, ein bisschen Wunschkonzert, das ist aber noch nicht spruchreif, aber es wird kommen, ist noch nicht spruchreif, es ist eine Kombination, um hier wirklich so stark und so intelligent wie möglich das Immunsystem einfach zu nutzen. Ich habe es initial am Anfang gesagt, es ist halt unsere stärkste Eigenschaft auf körperlicher Ebene zumindest, die wir bekommen haben von Geburt an. Und hier gilt es halt auch, es zu verstehen und auch richtig einzusetzen. Und ich hatte es auch schon mit diesem multimodalen System angedeutet, es wird mehr und mehr kommen. Und ich liebe das halt, diese personalisierte Medizin, also zu gucken, wie funktioniert der Tumor, um hier mit gewissen Immunpeptiden zu arbeiten, diese Tumorvakzine, ja, die wird kommen. Dann aber auch parallel den Tumor freizuschalten und dann auch in der dritten Säule einer Therapie dann das Immunsystem auch entsprechend, das hat auch mit Timing zu tun, anzuschieben. Ja, also Informationen reingeben, wie funktioniert der Krebs, dass das Immunsystem das lernen kann. Dann den Tumor enttarnen, also gewisse Mechanismen dann auch zu unterbrechen, dass das Immunsystem dann auch loslaufen kann. Und das soll dann auch passieren, indem es im dritten Schritt dann auch anschiebt. Ja, durch gewisse Peptide zum Beispiel, durch gewisse Antikörper, die dann so gerichtet sind, dass das Immunsystem speziell auf Killing Activity, also Tumor töten, Tumor entdecken und abtöten. Das ist so eine Dreierkombination, die kommen wird, und da sehe ich eine sehr starke Zukunft drin.
Es ist immer wieder interessant, dir dann doch in so einem Podcast einige Punkte, die in der Zukunft kommen können, ja, zu entlocken.
Ja, ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch im Auto. Da ist dann ein Patient, der sucht auch mehr und hatte gewisse Therapien schon durchlaufen, also gewisse Standardtherapien, und wo man jetzt merkt, jetzt wird's eng. Und dann gibt's einen Arzt, ich mache das nur mal als Beispiel, der schlägt dann eine Immuntherapie vor. Das ist nice, ja, aber die wird wahrscheinlich gar nicht oder nur ein bisschen ansprechen, also die Immuntherapie in dem Sinne, den Tumor sichtbar zu machen, weil ich nur ein Drittel der Miete habe. Dann ist er sichtbar, aber das hatte ich eben schon gesagt, dann wird wahrscheinlich das Immunsystem nicht loslaufen, weil es die Information nicht von Krebs hat, geschweige denn die Stärke hat, loszulaufen. Also da gehören noch 2, 3 Komponenten mindestens dazu. Und wie gesagt, Florian, das wird die Zukunft sein, diese Kombinationen zu erkennen, individueller zu machen und dann auch noch erfolgreicher als so schon zu sein.
Eine bessere Überleitung zum nächsten Themenblock hättest du mir eigentlich gar nicht liefern können. Und zwar, der nächste Themenblock ist ganz speziell der Mensch. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, aus der gemeinsamen Zusammenarbeit, dass dir auch der Mensch extrem wichtig ist. Und du bist jemand, der in dem Bereich Immuntherapie mit Sicherheit einer der Hauptakteure bist. Und wie erleben denn Patienten aus deiner Sicht die Immuntherapie?
Es gibt da zwei Richtungen und zwei Emotionen, wenn ich das mal filtern sollte. Von der Stärke her, das erste ist, dass viele dann schon wissen, das ist definitiv was anderes als eine Chemotherapie. Und zum Beispiel so eine zielgerichtete Therapie, so eine molekulare Therapie, fällt auch unter den Chemotherapien übrigens, weil sie da ähnliches Nebenwirkungsprofil hat. Aber die Immuntherapie ist komplett davon zu trennen und deswegen auch das Nebenwirkungsmuster. Und das sind die zwei Emotionen, die mir da entgegenkommen. Die einen haben dann schon gehört und gelesen, Mensch, das ist ein riesiger Durchbruch, da freue ich mich auch, dass das möglich ist. Und die anderen sind dann noch tiefer eingestiegen, zum Beispiel bei Dr. Wikipedia, bei Dr. Google, dass das auch Nebenwirkungen macht, auch eine Immuntherapie. Zwar nicht klassisch wie jetzt eine Chemotherapie, auch in der Frequenz hat man nachgewiesen, also in der Häufigkeit weniger Nebenwirkungen, aber dann doch definitiv welche, wo man echt aufpassen muss. Und das sind die zwei Richtungen, also Freude, aber auch eine gewisse Respektheit vor dieser Immuntherapie, weil man weiß, auch hier kann es zu deutlichen Nebenwirkungen kommen.
Jetzt kommen ja Patienten zu dir in die Praxis, in die Klinik mit, wie du schon gesagt hast, mit Erwartungshaltungen, mit Sorgen. Wie gehst du im Speziellen mit den Punkt Erwartungen und Sorgen und vor allem auch mit dem Thema Nebenwirkungen um für den Patienten in dem individuellen Fall?
Eine sehr breite Frage von Florian. Also erstmal vorneweg, ich ziehe mich ja mehr und mehr zurück aus Forschungsgründen und weil ich jetzt mehr und mehr in Startups bin, also in Unternehmen, wo ich wirklich diese Vision, die ich habe, auch versuche umzusetzen mit anderen Kollegen und anderen Visionären und anderen Praktikern. Deswegen bin ich, ich bin halt nur einmal da. Ich habe das eine Leben und deswegen musste ich mich gezwungenermaßen auch mehr und mehr von Patienten dann zurückziehen. Aber wenn ich dann vor Patienten sitze, erstmal Faktor Zeit ist ganz wichtig. Und den kann ich nur selber schaffen, diesen Raum. Und das ist ein Luxus, der sich die meisten Ärzte halt nicht schaffen können, das weiß ich, ja. Das ist auch nochmal ein extra Podcast wert. Wichtig ist natürlich dann auch mit den Nebenwirkungen offen umzugehen, aber dann auch hier Wege aufzumalen, dass man primär prophylaktisch, das heißt, bevor es dann zu Nebenwirkungen überhaupt kommt, und da gibt's hier und da Möglichkeiten, die muss man natürlich auch wissen. Einige stehen nicht in Lehrbüchern drin, aber Möglichkeiten, die man auch aufzählen kann, die teilweise auch richtig einfach sind, um mit gewissen Nebenwirkungen. Ich fange jetzt auch an bei einer Chemotherapie oder bei einer Strahlentherapie oder bei einer Immuntherapie auch, ja, dass man im Vorfeld da schon einiges abfangen kann. Alleine das Gespräch, Florian, ist schon sehr viel wert, dass der Patient es weiß und dass er mitgenommen wird. Das ist schon die Hälfte. Ja, die Hälfte der Miete, Phrasenschwein wieder rein, die 5 €. Aber dann auch Möglichkeiten aufzeigt über Ernährung, über gewisse andere Modalitäten, hier Nebenwirkung abzumildern oder es gar nicht auftreten zu lassen. Das gilt von der Chemotherapie bis hin zur Strahlentherapie über dann auch die Immuntherapien und zielgerechte Therapien. Also Aufklärung ist eins, aber dann auch Werkzeug mitgeben, dass man weiß, man hat Möglichkeiten. Anstatt, ja, das ist so und damit muss man mitleben. Das ist ja ein häufiger Reflex, der ist auch zeitgeschuldet, aber auch ein Persönlichkeitsding. Da ist keiner mitgeholfen. Im Gegenteil, das schreckt ab. Und ich habe früher sehr viele Gespräche gehabt, wo ich dann raus bin aus der Uni, von Menschen, die waren einfach abgeschreckt. Abgeschreckt von der Kommunikation, jetzt kommt das Thema wieder. Da ist denen etwas von der Diagnose bis zu Therapien von Latz geknallt worden, sprichwörtlich, auch abwertend in der Situation, sodass ja sprichwörtlich der Mensch rausgetrieben worden ist aus diesem System, der Klinik. Und das Traurige war, es waren eigentlich gute Therapien. Und dann brauche ich wieder Tage, viele Stunden Gespräche, um wieder Vertrauen aufzubauen, damit diese Therapie dann doch wieder stattfindet.
Ich glaube, Vertrauen ist einfach ein primäres, oberstes Ziel für Patienten und auch für den behandelnden Arzt. Und da rede ich, glaube ich, auch außer der Fachrichtung hinaus, der Onkologie natürlich ist
auch,
das.
Ja, auch andere Entitäten. Wenn es eine Tablette geben würde, da wäre ich ja Weltmeister. Ja, aber das hat mit Zeit zu tun, mit Persönlichkeit und mit Achtsamkeit und auch mit Respekt.
Jetzt bist du ja auch viel vernetzt und du kriegst ja auch viel aus den Bereichen Orthopädie, Neurochirurgie mit. Merkst du, dass die Menschen eine andere Aufklärung benötigen, um Vertrauen zum Onkologen zu finden oder in die Onkologie auch selbst zu finden? Weil das ist jetzt auch kein Thema, mit dem man jeden Tag konfrontiert wird. Das ist jetzt nicht so, ich glaube, jeder war schon mal beim Orthopäden, weil er sich was geprellt hat. Das ist ja in der Onkologie jetzt nicht so.
Ja, aber jeder, muss man schon fast sagen, hat Kontakt zu Krebs gehabt. Mindestens im leeren Bekanntenkreis, Freundeskreis, wenn nicht dann sogar auch Familie, bis hin dann zum Einzelschicksal. Ich sehe da mehrere Entwicklungen. Also ich habe früher in der Pflege, als Pflegeschüler, auch immer dann mich dann hingesetzt und zugehört, auf dem Niveau, was ich dann verstanden habe, aber auch versucht, als Mensch da vor allen Dingen zu agieren. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich fasse das mal zusammen in Zahlen. Da war es ungefähr jeder Zehnte, wo ich mich unterhalten habe damals. Das war wann habe ich die Pflege gemacht? 96 bis 99, genau, da war es. Da war es jeder Zehnte, der mehr wollte. Ja, der gesagt, ich habe noch Fragen, ich möchte andere Sachen auch mal ausprobieren oder das habe ich gehört. Ja, 9 davon wollten es gar nicht wissen. Später dann an der Uniklinik habe ich Privatsprechstunden auch gemacht für einen Chef und da habe ich gemerkt, rückblickend auf die Krankenpflege, da war es jeder Zweite. Dass sich da über die vielen Jahre die Menschheit mehr etabliert hat, selbstbewusster geworden ist und auch weiß und auch fühlt, es gibt mehr als jetzt die reine Leitlinie, die mir jetzt da gegeben wird. Alleine der Tatsache geschuldet, auch an die Kollegen, das ist auch die evidenzbasierte Medizin, die hat ja auch teilweise Auslegungsmöglichkeiten. Und dann gibt es die zweite und die dritte Meinung und das ist alles evidenzbasiert. Und der eine sagt ein bisschen mehr nach links, der andere sagt ein bisschen mehr nach rechts und der sagt, nee, das will ich gar nicht machen. Ich würde jetzt das Allerneueste machen, der evidenzbasierten Medizin. Und da gibt es schon Probleme am Endverbraucher, am Patienten. Auch mit dem Internet, was natürlich jetzt sehr stark geworden ist. Informationen, die dann da liegen. Es ist sehr viel Mist leider unterwegs. Ist auch noch eine Frage, wie man das alles angehen soll. Aber da sind auch dann teilweise Informationen aufgrund einer Misskommunikation, einer nicht stattfindenden Kommunikation Patient, Arzt, Ärztin, das natürlich dann gezwungenermaßen gehe ich ins Internet und lese nach und dann kriege ich viel Mist dann auch zu hören und weiß natürlich das nicht, dass es Mist ist. Ich glaube das erstmal und konfrontiere dann wieder der Arzt. Und da gibt es halt viele, die halt genervt sind und dann auch gar nicht mehr das Gespräch suchen. Also das ist auch eine Hürde, die in den vielen Jahren der Vergangenheit entstanden ist. Das Wichtige ist halt, und dass sich Zeit genommen wird. Und es geht ja nicht um eine Stunde, sich hinzusetzen. Der große Trick ist, man hat dann teilweise nur ein paar Minuten, weil die Klinik drückt, weil die Praxis drückt oder in welcher Plattform sich dann bewegt als Arzt, Ärztin, sondern sich immer wieder zu fokussieren und wirklich 100% da zu sein in diesem Gespräch. Und sei es nur 6 Minuten, dann aber wirklich voll da zu sein und nicht 10% oder 20% und die anderen 80 bin ich wieder beim nächsten Patient, bin bei der Krankenschwester, die kündigen möchte, bin beim kaufmännischen Direktor, der mir irgendwas in die Rippen gedrückt hat. Ja, wirklich. Und das ist eine große Kunst. Da gibt es leider keine Seminare für, geschweige denn, dass das im Studium auftaucht in der Kommunikation. Das ist dann wirklich eine Kommunikations- bzw. Persönlichkeitsgeschichte. Und das ist schwierig, wirklich da immer wieder im Alltag den Fokus zu finden. Und es ist keine Masse an Zeit, die man braucht, sondern wirklich den Fokus in der Zeit, die einem gegeben ist.
Also was man heute auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, bei Zwischenvisite und Vision, Medizin im Gespräch, dreht sich's wirklich um die Direktheit. Und das ist uns auch ganz wichtig für die Zuhörer, da mal dazu gesagt, dass es wirklich sehr direkt gesagt ist, was sich draußen bewegt und wie der Eindruck zwischen Patient, Arzt, Arzt, Patient und so weiter besteht. Jetzt ist es aber auch so, Kommunikation. Man sagt immer, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. gerade in diesem Bereich Onkologie, ich kenne das aber auch aus der Schmerzmedizin, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit extrem wichtig. Nils, jetzt weiß ich auch, dass du viel mit anderen Kollegen aus anderen Fachbereichen sprichst und da auch dir ein Netzwerk aufgebaut hast. Das kann ich auch nur jedem Arzt, der zuhört, empfehlen, sich ein gewisses Netzwerk auch mit Vertrauen aufzubauen, weil das einfach für die Zukunft immer, immer wichtiger wird, auch im Begriff der multimodalen Therapien. Aber Nils, wie siehst du die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Praxen, mit Kliniken?
Essentiell. Gerade in Onkologie, und da bin ich jetzt mal ein bisschen metaphysisch. Jetzt gehe ich mal in den Mikrokosmos rein. Wenn ich weiß, dass der Tumor verschiedenste Facetten zieht, um wirklich resistent zu werden, um aggressiver zu werden, um nach vorne zu kommen, um überleben zu können, kein Doi-Interesse an dem, der da mit dranhängt, an dem Wirt, und hat wirklich ein multimodales System selber, dieser Tumor. In der Konsequenz brauche ich dann auch ein multimodales System, was an den Patienten angetreten wird als Therapie. Ja, also verschiedene Modalitäten an Therapeutika. In der Konsequenz dann auch ein verschiedenartiges System in der multimodalen System an Therapeuten. Weil den Therapeuten zu finden, der von alles eine Ahnung hat, von allem eine Ahnung hat, den gibt's nicht. Ja, das ist, sie gehen ins Restaurant und der bietet dann Indisch, Griechisch und dann lecker Hähnchen und dann noch Pommes Rot-Weiß an. Da stimmt dann irgendwas nicht, ja, weil das ist dann schlechte Qualität. Hier ist wirklich auch, man versucht ja mehr und mehr über Tumorboards auch dran zu kommen an diese Qualität, indem man mehrere Fachrichtungen an einen Tisch bekommt, um dann über diesen speziellen Menschen mit der speziellen Krebsart dann zu reden. Das ist unabdingbar. Über die Qualitäten lasst sich streiten, aber das Axiom ist, dass sich hier verschiedene Menschen von Ärzteschaften, von Wissenschaftlern wirklich an den Fall setzen, um ihre Erfahrung dann einzubringen. Und das, wo es manchmal dann scheitert, ist halt das Ego. Dann setzt sich halt der durch, der meint, dass er der Wichtigste ist. Aber das heißt nicht, dass die Therapie dann auch dran ist, beziehungsweise der Mensch davon auch profitiert in der Konsequenz oder am besten profitiert, muss man sagen. Und da scheitern hier und da wieder die Netzwerke, die Demokonferenzen, weil sich da jemand durchsetzt, der für alle das Beste weiß und es ist immer nur seine Richtung, aber das ist nicht so im Leben. Ja, das ist eine konzentrierte Aktion und die sollte egofrei passieren, um dann wirklich dem Endkunden das Beste zu geben, was er hat, dann auch in der Entwicklung für die Gesamtheit der Krebspatienten.
Jetzt hast du ja schon einige Punkte angesprochen, Nils, in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Nenn mir einfach mal 2 oder 3 Punkte, was man verbessern kann und wo du tatsächlich schon aus deiner Sicht sagst, das läuft wirklich gut.
Da hole ich jetzt Luft. Weil in der Konsequenz bin ich halt raus aus dem System und habe mir dann meine eigenen Systeme geschaffen. Weil ich habe nicht viel Zeit, bin ich auch nicht der Geduldigste. Der Krebspatient hat auch nicht viel Zeit. Manchmal ja, manchmal nein. Deswegen habe ich mir dann mein eigenes Netzwerk geschaffen. Ich weiß genau, wen ich anzurufen habe, wenn ich nicht weiter weiß auf gewissen Ebenen und setze mich dann mit dem zusammen und hole mich dann dran an den Tisch. Und die sind auch sofort da, die Jungs und die Mädels, um dann wirklich das Beste rauszufinden. Ja, das Optimale habe ich für mich noch nicht gefunden, sehe ich auch noch nicht. Klar, jetzt kann man sagen, oh mein Gott, wir haben noch die Tumorgrenzen, das ist alles super. Ja, aber auch hier gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Man kann ja nur das nehmen, was dann da ist in der Klinik. Für mich wäre zum Beispiel wichtig, dass auch aus der Klinik heraus Konferenzen geschaltet werden zu anderen Experten, die es halt nicht in der Klinik gibt. Auch das ist eine Ego-Sache, auch das hat mit Geld zu tun wiederum. Wenn ich sage, mit gewissen Machtstrukturen auch. Da gibt der eine dem anderen Patienten dann nicht ab. Das ist leider so. Aber dass hier wirklich überregional, interdisziplinär gearbeitet wird, um wirklich für den Einzelnen bessere Situationen zu schaffen, aber auch in der Entwicklung der Krebstherapien. Das gibt es übrigens auch in anderen Berufsrichtungen. Ja, das wirklich teilweise Leute versuchen, leicht gestellte Probleme oder Hürden zu lösen, aber nicht den Schneid hinbekommen, wirklich sich mal zusammenzusetzen, um hier wirklich zusammen einen Weg zu finden. Ja, das hat verschiedenste Gründe. Wenn man das runterbricht, hat das, wie gesagt, viel mit Mensch und Charakter zu tun und wieder das Wort Macht und Geld. Es ist leider so. Aber das, wenn du fragst, Weihnachten und Kindergeburtstag, dann würde ich mir das wünschen, ja. Ist naiv, das weiß ich teilweise, aber so ist das Leben dann auch.
Ich verstehe vollkommen, was du damit meinst, und ich kann das auch nur bestätigen, was du sagst. Es ist tatsächlich, ja, wirklich verbesserungswürdig, die Zusammenarbeit, auch teilweise zwischen den eigenen Disziplinen. Ich glaube, wir sind da mittlerweile schon immer weiter auf einem guten Weg. Ich glaube, in der Kombination Patient und Arzt läuft es mittlerweile ganz gut. Ich glaube auch, dass es in Großstädten schon mittlerweile besser läuft als zuvor. Das ist tatsächlich was die Stadt sich vom Land abschauen kann.
Das ist teilweise so, aber ich habe auch immer gedacht, es wird besser von der Kommunikation, aber ich habe teilweise den Eindruck, es wird teilweise schlechter von der Kommunikation. Arzt, Patient. Gerade, ich bin in der Onkologie, das ist mein Steckenpferd, gerade hier. Ich weiß nicht, wie es bei anderen aussieht, anderen Fachrichtungen, aber da schlage ich teilweise die Hände im Kopf zusammen. Klar, ich kann sagen, ich bin raus, ich habe es einfach, ich habe mehr Zeit. Ja, das ist easy. Wenn ich wieder drinstecken würde im Hamsterrad, klar, dann kann man auf mich mit dem Finger zeigen. Aber teilweise respektlos, was da passiert. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Ich will einfach nur mehr Achtsamkeit reinbringen gerade in diese Thematik.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den ich für die anderen Teilnehmer, die wir ja dann gemeinsam begleiten werden, die Gespräche, wo du ja auch zum Teil dabei sein wirst, wo wir dann vielleicht mal aus anderen Fachrichtungen hören, wie es da denn da mit der interdisziplinären Kommunikation aussieht. Also wir werden dieses Thema auf jeden Fall weiterhin beobachten. Jetzt ist Mai und es ist noch 7 Monate hin bis Weihnachten, lieber Nils. Was du darfst einen Wunsch äußern, den du an unser Gesundheitssystem hast.
Boah. Man merkt, ich bin immer fordernd. Ja.
Die Fragezeichen stehen dir auf jeden Fall
in der Sicht. Ja, definitiv. Das sind ein paar. Ja, also die Entwicklung läuft super. Also ne, R&D, Research Development weltweit, da ist so viel Schönes, so viel Tolles, so viel Intelligentes, was kommt. Es ist schon einiges da, aber das ist gerade mal der Anfang. Immuntherapien zum Beispiel dergleichen. Da mache ich mir keine Sorgen. Das geht richtig nach vorne. Es steht und bleibt mit dem Menschsein, das Gegenüber respektvoll wahrzunehmen. Und das war mein Wunsch, ist mein Wunsch, wird auch in 20, 30 Jahren, 40, 50 Jahren, wenn ich noch da bin, auch weiterhin der Wunsch sein, weil es immer wieder ein Thema ist. Ja, es wird immer schneller. Es geht noch weiter rein in den Mikrokosmos. Es wird komplizierter. Ja, man braucht für jeden, ich übertreibe jetzt ein bisschen, für jeden Antikörper einen Experten, ja, der da wieder Erfahrung hat. Ja, das ist wie, sie wollen eine Toilette anrichten, für jede Schraube brauchen sie einen Fachexperten mittlerweile. So ist es in der Medizin dann auch mehr und mehr. Wird komplizierter, Dokumentationen, Datenschutz. Aber am Ende des Tages ist der Mensch da, das ist ein bedürftiger Mensch. Und wir reden nicht über Husten, Schnupfen, Heiserkeit heute, wir reden über eine sehr starke Diagnose Krebs, die ich teilweise auch als Gesellschaftserkrankung sehe, was die Kommunikation angeht. Wenn man sich mal anschaut, wie der Krebs kommuniziert, denn der redet nicht mehr mit dem Wirt, der guckt nur noch selber, dass er absolut egomäßig wachsen kann und spielt den Wirt aus um jeden Preis bis in den Tod hinein. Und so sehe ich teilweise auch die Kommunikation nicht nur in der Onkologie, sondern auf der Straße, das Miteinander. Jetzt komme ich wieder naiv um die Ecke, aber es könnte einfacher sein. Ich verstehe auch viele, weil es ist so schnell, die Zeit, die rast, das Internet, die Daten, die man bekommt, alle 10 Sekunden, wenn ich meine Kinder angucke, wird da wieder weitergewischt. Wir wissen, was ich meine. Mal einen vernünftigen Buch in die Hand nehmen, das ist auch schon mal eine vernünftige Kommunikation, sich wieder zu erden. Und dann auch der neben einem steht, bei Plus in der Kasse auch mal wieder wahrzunehmen. Freundlich, respektvoll, achtsam.
Das sind auf jeden Fall, ja, tolle Worte, die du da gesagt hast.
Ja, jetzt kommst du, Weihnachtsmann.
Ich möchte nicht wissen, wie das früher war, wenn du deinen Weihnachtszettel geschrieben hast mit Geschenkwünschen, weil wenn ein Punkt schon so ausführlich besprochen ist, dann möchte ich nicht wissen, wie deine Liste früher war.
Ja, da war dann eher Playmobil angesagt, wo ich noch Listen geschrieben habe und Lego.
Wir können zwar keine Wünsche erfüllen, aber wir können tatsächlich Zuschauerfragen beantworten. Und uns haben tatsächlich welche erreicht. Die könnt ihr auch jederzeit immer schicken an kontakt@zwischenvisiteundvision.com oder über unsere Instagram-Seite. Eine Frage, die natürlich, die könnte genauso aus Deutschland oder Frankreich oder Holland kommen, aber warum wird die Immuntherapie in Österreich erst nach der Chemotherapie durchgeführt?
Das hat mit Zulassungsverfahren zu tun. Hier hat Österreich noch etwas höhere Auflagen. Sie ist schon zugelassen in anderen Ländern in Europa, sogar bevor eine zum Beispiel Operation gemacht wird. Man versucht, die schon zu geben, um den Tumor kleiner zu machen, um es besser operabel zu machen. So, sprich in Stadien, die kurativ sind, ja, wo man weiß, wir kriegen den Patienten mit einer guten Wahrscheinlichkeit wieder hin, dass wir den in eine Remission schicken, dass die Remission auch anhält. Auch hier sind schon die Immuntherapien zugelassen. Österreich, wenn ich das jetzt eins zu eins übernehme, braucht da noch ein bisschen. Aber auch hier nagt der Nagel der Zeit und wird doch hier nicht drum rumkommen, hier mehr und mehr die Chemotherapie noch parallel zu stellen, der Immuntherapie, um dann auch teilweise die Immuntherapie noch früher einzusetzen und nicht nur bei den Stadien, wo Metastasen schon aufgetreten sind. Ob das so ist, was jetzt der Zuhörer schreibt, weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt nicht so Österreich-affin. Es würde mich auch ein bisschen wundern, wenn das so ist, dass erst eine Chemotherapie passiert. Das ist wahrscheinlich auch ein individueller Fall. Aber in der Regel wundert es mich gerade ein bisschen, dass Österreich, ich glaube es jetzt erstmal nicht, so weit im Hintertreffen ist. Dafür sind die auch schon weit vorne.
Genau, also dazu kann ich sagen, im Vorfeld haben wir darüber natürlich recherchiert. Es gibt gewisse Immuntherapien, die auch vor der Chemotherapie stattfinden in Österreich, aber es ist tatsächlich ein Thema der Zulassungsverfahren. Ich kann nur jedem dazu sagen, wir reden zwar immer von europäischen Zulassungsverfahren, aber in jedem Land ist es dann nochmal individueller. Die letzte Frage, und die wird, das ist tatsächlich eine sehr emotionale Zuschauerfrage, die natürlich jedem irgendwie beschäftigt. Nils, weil es in der Onkologie ja immer viel mit dem Ende des Lebens teilweise zu tun hat. Aber welcher Fall war für dich denn der emotionalste?
Da gibt's jetzt nicht den Spitzenreiter und dann kommt dann lange nichts mehr. Also ich weiß noch, meine ersten Patienten, die ich in der Krankenpflege betreut habe, die weiß ich noch ganz genau. Da gibt es zahlreiche Fälle, mit denen ich auch lange gesprochen habe. Also es gibt zahlreiche. Es gibt da nicht. Also da bin ich immer mit dem Herzen dabei und wenn ich reingehe, dann versuche ich wirklich all in da zu sein. Das kostet viel Kraft teilweise und nicht umso mehr bin ich auch teilweise etwas zurückgetreten, mehr in die Start-up-Szene rein, um wirklich dann auch Technologien nach vorne zu bringen, wo ich auch merke, dass ich da Potenzial habe, das auch nach vorne zu treiben mit meinen Erfahrungen. Kinder ist immer ein Riesenthema bei mir, aber ich betreue gerade ein kleines Kind mit einigen Ärzten zusammen, also im Team wieder. Und das war so über Ostern, also ist ganz frisch und es war totgeglaubt. Ja, es ist nach Hause gegangen zum Sterben, den Eltern ist auch so gesagt worden und das Kind ist wieder aufgestanden. Kann sich keiner erklären aus dieser Klinik, muss auch nicht, ja, ist auch okay. Und wir haben gewisse Therapien im Vorfeld gemacht und werden jetzt weiter nach vorne treiben. Und das sind natürlich unvergessliche Momente, ja, wenn teilweise Totgeglaubte wieder aufstehen. Das ist natürlich jetzt ein Einzelfall. Genauso habe ich auch genug Menschen in den Tod begleitet, auch unter Tränen, auch mit den Verwandten und Bekannten, die mir dann auch sehr im Herzen waren und es auch wichtig war, dass jemand da ist, um zu begleiten. Auch genauso wichtig wie das Auferstehen.
Boah, also das trifft mich auch mich emotional. Da muss gerade mal so ein paar Tränen getrocknet werden. Nils, jetzt haben wir uns ja, bevor wir das mit dem Podcast besprochen haben, überlegt, wir werden immer eine Abschlussfrage haben, weil wir wollen den Leuten immer ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Du bist ja jetzt auch schon einige Jahre in der Medizin und in der Praxis und Klinik tätig gewesen, aber was war denn der lustigste oder emotionalst lustigste Moment für dich in deiner Klinik- oder Praxiszeit?
Oh, das sind unvorbereitete Fragen. Das ist schwierig. Das ist schwierig.
Deswegen hattest du die vorher auch nicht.
Genau. Du bist ja clever. Also genauso viele Momente, wie ich hatte, wo ich auch mal mitgeweint habe, hatte ich auch genug Situationen, wo ich viel gelacht habe mit den Menschen, mit den Patienten, mit der Familie zusammen. Ist auch gar nicht so wichtig, was das dann für ein Thema war, wie man das wichten möchte. Aber dass ein Momentum geschaffen worden ist, alleine vom Vertrauen her, wo man auch nicht nur weinen kann, sondern auch lachen. Das Weinen ist für mich wichtiger, weil wer lachen kann, das schaffen die meisten. Aber als Emotion ist Lachen dann auch mal wichtig. Und da gab es auch zahlreiche Momente, definitiv. Tun hat, dass ich jetzt nicht das Ding da und den Slapstick hier raushaue, weil es teilweise auch sehr persönlich ist, muss man sagen.
Das verstehe ich vollkommen und da bin ich voll bei dir. Am Ende, lieber Nils, danke dir für deine Zeit, deine Offenheit, deine klare Sprache. Ich bin mir sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer aus dieser Folge Mut, neue Perspektiven und ganz viel echtes Verständnis mitnehmen. Wir hören uns wieder bei Zwischen Visite und Vision. Und sollte euch der Podcast gefallen haben, dann lasst uns doch ein Like da oder abonniert unseren Channel. Und wir wünschen Ihnen und euch noch eine schöne und angenehme Restwoche. Euer Zwischen Visite und Vision Team. Vielen Dank, dass ihr bei der allerersten Folge von Zwischen Visite und Vision Medizin im Gespräch dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet spannende Einblicke mitnehmen und ein Stück besser verstehen, was moderne Onkologie heute leisten kann und wo Menschlichkeit in der Medizin beginnt. Alle wichtigen Informationen zur Folge, weiterführende Links und Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. In unserem Gespräch mit Privatdozent Dr. Med. Nils Tönnissen wurde mehrfach deutlich, dass er als ärztlicher Leiter nur noch in sehr wenigen Fällen persönliche Patientinnen und Patienten betreut. Wir bitten daher um Verständnis, dass nicht alle Anfragen direkt beantwortet werden können, auch wenn das Interesse groß ist. Die Website von Dr. Tönnissen findet ihr ebenfalls in den Shownotes, falls ihr euch weiter informieren möchtet. Und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, dann ist Dr. Med. Sven Ablassmeier bei uns zu Gast. Der Titel der Folge: Refluxchirurgie, heute minimalinvasive Lösung für Sodbrennen und Zwerchfellbruch. Solltet ihr Fragen haben, dann besucht unsere Instagram-Seite und stellt eure Frage oder wendet euch einfach an kontakt@zwischenvisiteundvision.com. Wir freuen uns auf euch.
Das war Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich für moderne und menschliche Medizin interessieren. Wir freuen uns auf dein Feedback und auf die nächste gemeinsame Episode. Bis dahin, bleib gesund, neugierig und offen für das, was Medizin heute bewegen kann.